Ich schaffe einen Rahmen, der sehr aus Magie besteht. Das ist mehr so eine Zauberbox hier. Das merkst du auch, wenn die Leute reinkommen. Die sind erstmal gleich so, oh, ist das schön hier, ne? Also es ist ja auch eine unglaublich schöne Kulisse.
Auf eine Buddel. Der Podcast zur Serie Kiezmenschen immer sonnabends. In der dicken Mopo.
Hallo, ich bin Wiebke Bromberg und heute mit meinem Kollegen Marius Röhr im Stand by Me bei Belladonna. Hair- und Make-up-Artist, Tänzerin, Sängerin, Entertainerin und Pin-up-Model. Hallo Bella.
Hallo.
Und erstmal zum Wohl. Das ist gar nicht so einfach, alles aufzuzählen, was du so machst. Das hört sich nach viel Stress an und heute Morgen haben wir dich ja auch schon ziemlich gestresst erlebt. Was stresst dich so?
Ja, weil wir heute sehr früh zusammengekommen sind. Ich habe halt hier einen Laden, in dem wir jetzt sitzen. Und da stand ich auch bis gestern Abend noch, habe noch schön geputzt, alles schick gemacht für heute. Ich möchte halt gerne eine gute Gastgeberin sein. Wenn ich aber natürlich viel vorhabe und ich um 5 Uhr aufstehe, ich habe einfach dann, hätte mehr Zeit gebraucht, um mich quasi in mein Gewand zu schmeißen. Und dementsprechend habe ich auch fast mir die Haare heute noch blau gefärbt.
Oh, wieso hast du dich vergriffen?
Ich habe mich echt das erste Mal in meinem Leben in der Tube vergriffen, ja. Und dann habe ich echt gedacht, ach du Müll.
Du darfst auch scheiße sagen, das ist eine Kids-Serie, das ist total okay. Also da sind schon ganz andere Worte gefallen.
Ja, also das war echt so, wow, schnell wieder runter und dann bin ich hierher geeilt.
Du hattest es schon drin, ja?
Ja, ich hatte es schon drin. Das war schon auf dem Ansatz, ne? Ich bin ja leider nicht naturrosa.
Komisch.
Leider nicht so auf die Welt gekommen und da wollte ich heute noch im besten Antlitz in meinem Rosa blitzen hier natürlich und habe mir fast die Haare blau gefärbt, ne? Und dann kriegt das alles erstmal wieder in den Griff. Aber wie du siehst,
okay,
also eine gute Lösung gefunden.
Ja, es ist definitiv rosa. Aber das hat dich so gestresst, ja?
Ja, na klar, das dauert ja dann und das ist ja quasi eine Stunde, ne, die einen dann geklaut wird, dass man das alles wieder rausspült, wieder wäscht, mehrmals. Und also es war, ich hatte heute schon ein ganz kleines Haardesaster, sage ich es mal so.
Okay. Aber deine ganzen Jobs, die du so machst, das ist ja auch echt ganz schön viel. Was nimmt da am meisten Zeit in Anspruch?
Eigentlich alles. Also man kann das gar nicht so sagen. Dadurch, dass ich natürlich einen normal laufenden Friseursalon habe und wirklich hier selber 4 bis 5 Tage die Woche stehe und dann eben auch 8 bis 10 Stunden. Ich bin halt mittlerweile ein Frühaufsteher geworden und stehe so gegen 6 auf und dann fange ich halt schon mit meinem Belladonna-Programm an. Sport machen, Yoga, Gesangstraining, Songwriting, Meetings. Also da ist ganz, ganz viel mit.
Du schreibst morgens um 6 schon Songs?
Ja, manchmal schon, ja. Aber auch, na gut, also das, doch, aber doch, doch, manchmal ist es ja, dass man einfach eine Idee hat, ne, und dann aufwacht und dann muss das erstmal schnell zu Papier gebracht werden. Es sind ja dann nicht die fertigen Songs, es sind erstmal Ideen, Text, Lyrics, ne, Zeilen, die man sich aufschreibt und das kann aber dann schon eine Stunde beanspruchen, weil man dann doch reingeht und ja, der kreative Prozess dann doch beginnt. Aber Songwriting, das wirkliche Songwriting und an der Musik arbeiten, findet dann tatsächlich abends und nachts statt. Also das kommt dann nach der Arbeit.
Mhm.
Deswegen kann ich immer sagen, ich mache 2 bis 3 Fulltime-Jobs. Also 2 eigentlich, Belladonna Bühnenprogramm plus Stand by Me, wo auch wieder Workshops mit inkludiert sind, die jetzt wieder losgehen. Und da kommt eine Menge zusammen, weil dann stehe ich nämlich auch sonntags hier.
Ja, Wahnsinn, 24 Stunden am Tag. Schläfst du noch zwischendurch
mal? Ja, das ist mir sehr, sehr wichtig, weil ich habe schon als Kind super viel geschlafen und ich bin echt ein Murmeltier, also so, ich kann überall schlafen und ich habe sogar schon während der Arbeit, wo ich in der Schanze bei den klugen Mädchen beim Friseur gearbeitet habe, bin ich mittags manchmal raus und habe mich da auf die Wiese gelegt und habe da geschlafen. Also ich brauche echt eigentlich immer meinen Mittagsschlaf. Also ich erkläre es mal so, bei mir ist es so, ich möchte meine 8 Stunden gerne schlafen. Das heißt, die Zeit, die ich wach bin, die wird natürlich auch mit Turbo gefüllt, ne? Also ich bin halt einfach dann keine lahme Socke. So ist immer alles ein bisschen schneller und muss man natürlich immer ein bisschen gucken, dass man zwischendurch auch wieder zur Ruhe kommt. Sonst immer überschlagen 180, sich die Worte. Ja, das will ich gar nicht so sagen, weil das ist ja nicht gut fürs Herz auch, ne? Und für die Gesundheit. Also ich bin da schon sehr gesundheitsbewusster Mensch. Zum Beispiel, wenn ich hier Haare schneide, dann ist das meine meditative Zeit. Dann unterhalte ich mich mit den Leuten, dann kann ich ja auch nicht so mit denen sprechen. Ne? Ich habe so eine Stunde pro Haarschnitt und da komme ich echt runter. Und dann atme ich oder beim Waschen. Ich nehme mir einfach die Momente, die ich im Alltag habe, Zeit, um dann doch irgendwie durchzuatmen. Auch wenn ich dann mit Menschen zusammen bin, ne? Also, aber das funktioniert ganz gut. Das ist so eine, während der Beschäftigung in die Metaebene gehen und sagen, okay, ich atme durch. Ja.
Was ist das hier für ein Friseur oder Hair-Styling-Salon und Make-up und sonst wie? Also hast du hier ganz normale Frisuren, die du schneidest, oder schon spezielle Sachen eher?
Also erstmal zum Punkt, wie ich den Rahmen hier nenne. Also ich schaffe einen Rahmen, der sehr aus Magie besteht. Das ist mehr so eine Zauberbox hier. Und das merkst du auch, wenn die Leute reinkommen, die sind erstmal gleich so, oh, ist das schön hier, ne? Also es ist ja auch eine unglaublich schöne Kulisse. Deswegen nenne ich es immer gern so Atelier, Kunstatelier, weil wir einfach, ich zauber schon auch normale Frisuren. Also es ist jetzt nicht so, dass hier jeder rausgeht mit einem Iro oder mit den buntesten Farben oder weiß ich nicht, immer Undercut oder irgendwas. Eigentlich ist das sehr selten, muss ich sagen, sondern hier geht's mehr darum, den Gast einfach wirklich wahrzunehmen und nicht eine Frisur auf jeden irgendwie ein bisschen abgewandelt aufzusetzen, sondern wirklich ins Gespräch zu gehen und zu gucken, den Menschen zu fühlen, wer ist dahinter, was macht der beruflich, möchte der sich auch mal verändern, das haben wir ganz viel, Typveränderungen, Beratung vor allem, also das ist immer ein großes Anliegen von mir gegenüber dem Gast, wir sagen immer gern Gast als Kunde, und ich denke einfach so, ja, gewisses Wellnessgefühl transportieren mit einem Hauch Magie und natürlich Service. Also es ist immerhin auch noch Dienstleistung. Wir haben gerne einfach aber auch schwierige Fälle, was so Farben angeht oder wo, ich hatte jetzt gestern auch wieder eine Braut, die sagte, ich war bei 4 Friseuren, die können mir alle nicht weiterhelfen, was meine Farbe angeht. Ich habe den Tipp gekriegt von einer Kundin, also von einer Gästin von mir, dass sie sich mal bei mir melden soll. Und die kam dann gestern noch ganz schnell, die heiratet nämlich morgen. Ich habe ihr dann einfach direkt sagen können, wir machen das so, so, so. Und sie so, super, zack, haben wir gemacht. Und die war gestern so happy. Also die wurde 4-mal abgewiesen und niemand hatte eine Idee oder die Idee hat nicht gefallen. Und
was war denn ihr Problem? Wieso Farbe? Was hatte sie
ja,
für
das
eine
Problem
Farbe?
War, dass sie einfach eine ausgeblichene Farbe in den Längen hatte und dass sie Extensions reinhaben wollte für die Hochzeitsfrisur und die war halt im normalen Braun. Und sie wollte aber nicht so langweilig aussehen. Also es war so ein bisschen, und dann haben wir halt gesagt, habe ich gesagt, komm, wir machen den Ansatz dunkel, damit der Weißanteil abgedeckt ist. Und der Ansatz war auch schon ein bisschen dunkel. Und wir machen in die ausgeblichenen Längen ein schönes Mahagoni, weil das mit dem Naturbraun ganz gut
also jetzt nicht so ganz ausgefallen ist, irgendwie bunte Haare.
Genau.
Also schon braun. Wer sind dann deine Kunden und Kundinnen oder Gäste? Wer sind deine Gäste so? Sind das hier viele St. Paulianer oder woher kommen die?
Also das ist total gemischt. Am Anfang waren es eher Leute von außerhalb, weil ich habe ganz, ganz viel Fernsehsachen auch gemacht. Da gab es irgendwie auch bei RTL 2 eine Serie Einfach herrlich oder dann Promi Shopping Queen oder Shopping Queen. Also war ich natürlich national im Fernsehen zu sehen und da haben tatsächlich viele wirklich von außerhalb immer angerufen. Und die St. Paulianer, die sind erst so über die letzten Jahre immer mal so Stück für Stück. Kam dann doch wieder jemand und hat gefragt. Also die waren so ein bisschen... Ist ja auch klar, ich meine, die haben einfach hier ihren eingesessenen Friseur, ne, gehen da schon seit Jahren hin. Warum sollen sie dann erst zu mir kommen? Zudem bin ich auch preislich, bin ich ein höherpreisiges Niveau, also oder biete ich hier an. Das ist einfach so, weil ich nachhaltige Produkte auch anbiete, also sehr nachhaltig arbeite und das hat halt einfach auch einen gewissen Preis. So nach und nach kommen aber so einige von St. Pauli. Also es hat nur einfach gedauert, aber es gibt ja, also für jeden gibt es ja hier irgendwie auch was, ne? Also
Was heißt höherpreisig?
Naja, mittelpreisig würde ich eher sagen. Also jetzt zum Beispiel ein Herrenhaarschnitt geht bei 50 Euro los. Und viele Herren sagen halt, nee, das ist mir einfach zu viel. Dann gehen sie halt natürlich zu ihrem bisherigen Friseur. Und das ist auch völlig in Ordnung, weil ich hatte vor Corona hier noch einen Barber arbeiten. Der hat natürlich auch viel mit Maschine gearbeitet. Und ich arbeite einfach nicht viel mit Maschine. Das sind überhaupt nicht meine Haarschnitte. Ich mache das halt alles mit Schere, Kamm und mit den Händen. Und das ist aber ja auch nicht für jeden immer gewünscht, ne? Also von dem her ist das für mich alles völlig klar oder in Ordnung. Wenn jemand sagt, nee, ich möchte dafür jetzt nur 25 Euro ausgeben, gehe halt zu meinem Friseur nebenan, der eben ohne Termin arbeitet und wo es halt eben dann auch in 20 Minuten erledigt ist.
Und bei mir dauert es länger, ja?
Ja, eine Stunde. Also jeder Haarschnitt, den plane ich mir eine Stunde ein, außer sogar auch mal 1,5 bis 2 Stunden, wenn die Haare halt sehr, sehr, sehr dick und lang sind, ne? Mhm. Weil bei uns ist dann halt eben Waschen mit inclusive, auch Produktberatung. Also es ist wirklich eher so eine Auszeit, um für sich mal sich ein bisschen Zeit zu nehmen. Deswegen komme ich nämlich auch während meiner Behandlung hier für mich runter, weil das dann eben auch nicht schnell, schnell, schnell geht, sondern ja einfach ein Wellness-Genuss für Körper, Geist und Seele sein soll.
Was war die krasseste Frisur, die du gemacht hast?
Die krasseste Frisur? Das kommt halt drauf an, was man als krass definiert, ne? Ob man sagt so, da habe ich jetzt 3 Tage lang rumblondiert und von dunkel auf grau zum Beispiel. Oder ich habe zum Beispiel eine Gästin, die immer kommt und immer so die neuesten Irokesen-Haarschnitte haben will. Das finde ich auch immer sehr spannend, weil die dann immer mit ihren Bildern natürlich von Instagram, Etsy und so kommt. Dann sage ich, oh, ich so dusche wieder, okay. Also solche Sachen gibt's halt, aber so krasseste Frisur. Musst du mir mal sagen, wie du, was du darunter
verstehst.
Oder deine
verstehst, tollste, ne? Deine außergewöhnlichste, die sehr lang gedauert hat, wo du vielleicht selber ganz stolz warst, dass sie so geworden ist.
Ja, das sind schon so Sachen, wenn Mädels kommen, die so tief dunkel schwarz gefärbte Haare haben und dann halt in entweder ein natürliches Blond drüber gehen möchten. Das sind natürlich Prozesse. Oder eine hatte ich eben, die aus Berlin tatsächlich dann angereist ist. Und wir hatten diesen Prozess mit sehr schwarz gefärbt auf eben balayagiert, also Strähnen, einen Strähneffekt reinzaubern mit wirklich so weißblond werden, dass man danach ein Silbergrau draufkriegt, aber alles mit Strähnen und dunklen Ansatz. Also das, was jetzt halt einfach auch modern ist. Und das
Grau hat, ist modern?
Ja, also das war eine lange Zeit sehr modern. Das ist vielleicht jetzt mittlerweile auch nicht mehr so in, aber es war ja eine Zeit lang so eine Welle, ne? Mhm. Da haben wir 3 Tage lang rumgefärbt. Also 3 Tage lang blondiert und gemacht, und weil im Endeffekt ist immer noch der Hintergrund bei uns immer, wir versuchen das auf eine schonende Art und Weise. Also nicht mit einem Brecheisen, dass die dann nachher mit kurzen Haarschnitt, mit chemischem Haarschnitt hier wieder rausgehen, sondern immer auf schonende Art und Weise. Mhm. Dass die Gästin dann auch noch lange was von hat.
Die Gästin, ganz wichtig. Früher galten ja, so klischeemäßig Friseurläden als Hotspot des Klatsch und Tratsches. Ist das noch so?
Kann sein, also sicherlich. Gibt es hundertprozentig, also 80% der Friseurläden sind es bestimmt. Oder 70, aber bei mir überhaupt nicht. Also das ist so, ich war nie der Typ, der irgendwie Klatsch und Tratsch verbreitet, der über andere lästert oder mir überhaupt über andere, wenn jemand die Straße überquert und einen ordentlichen Pops hat oder so oder irgendwas, dass ich da irgendwie einen Gedanken dran verschwende, wie sieht das aus oder so. Ich bilde mir da echt keine Meinung, weil jeder soll so sein, wie er ist, ne? Und das spiegelt sich auch in meinem Laden hier halt wieder. Also vielleicht habe ich 2-3 Mal in meinem Leben hier mal mit einer Kundin über irgendwas gelästert oder so.
Und darf ja, ich sagen, über wen? Muss ja nicht von dir ausgehen. Kann ja auch dann der Gast sein, der so drauf ist und das fast vom Friseur erwartet, dass das jetzt hier losgeht.
Nee, eben gar nicht. Also das ist wirklich bei mir überhaupt nicht so. Ich denke auch, also es gibt ja so Gesetze des Universums und Gleiches zieht Gleiches an. Oder das Gesetz der Resonanz. Und wenn ich sowas ausstrahle, also ich ziehe einfach meine Kunden an, die zu mir passen. Und wenn ich hatte vielleicht 2-3 Mal in meiner Zeit jetzt hier, wo ich andere Gäste angezogen habe, die nicht zu mir passen, und die habe ich auch dann gebeten, dass sie einfach auch nicht mehr kommen.
Machst du das?
Ja, dass ich sie nicht weiter bedienen kann, weil das einfach nicht passt. Das Match nicht.
Was sind dann die Probleme? Was ist bei dir so, dass du sagst, nee, das mache ich nicht?
Die sind mir zu anstrengend, also die rauben mir sehr viel Energie. Und sind auch einfach immer unzufrieden. Also man kann es ihnen einfach nicht recht machen, ne? Also zum Beispiel, wenn mal eine Beschwerde kommt, das gibt's bei mir auch, ne? Also das ist ganz klar. Es ist im Endeffekt auch immer noch ein Handwerk. Und das kann dann sein, dass man dann eben nicht den Nerv des Geschmackes getroffen hat oder irgendwas ist. Und dann ist aber, bei mir ist immer ganz klar, man kann immer mit mir reden. Also ich bin die Letzte, die sagt, interessiert mich nicht, tschüss, ne? Aber es kommt immer ein bisschen, also da macht halt der Ton die Musik. Und wenn da jemand nicht auf Augenhöhe mit mir spricht, sondern das hatte ich halt schon mal, also sehr beleidigend wurde oder irgendwas, wo ich denke, es ist doch gar nichts los, wir kriegen das schon wieder hin, oder, ne? Aber das war echt krass. Da habe ich echt gesagt, so hier bitte dein Geld zurück und such dir bitte einen anderen Friseur. Also auf sowas habe ich da, das muss einfach nicht sein. Das ist für mich Energieverschwendung. Ich sag mal so, ich habe nicht aus gutem Grund mir Gedanken gemacht, selbstständig zu sein und meinen eigenen Laden aufzubauen. Und hier regieren natürlich auch meine Regeln. Sowas kam halt auch schon vor. Jetzt nur einmal, aber es kam schon vor.
Was ist hier Gesetz bei dir? Gibt es da irgendwas, wo du sagst, so, naja, das geht hier gar nicht oder das will ich unbedingt oder so?
Im Endeffekt ist es gegenseitiger Respekt. Offenheit natürlich auch, aber es geht immer so ein bisschen um, also selbst wenn jemand, ich meine damit auch gar nicht, wenn jemand mal gestresst ist oder so, oder den hole ich natürlich runter. Oder ich erwarte auch, wenn ich mal gestresst bin, dass meine Gästin oder mein Gast mich auch ein bisschen runterholt. Weil wir sind einfach Menschen und ich bin ja nicht der Sklave und die sind also auch nicht nur ein Objekt für mich, ne, wo ich nur Geld sehe, sondern es bewegt sich halt alles auf einer menschlichen, seelischen und physischen Verbindung. So, und so möchte ich einfach, ich möchte gern den Menschen so behandeln, dass er sich wohlfühlt und ich möchte gern von den Menschen behandelt werden, dass ich mich wohlfühle, ne? Also von dem her, und wenn das nicht stattfindet, wenn ich einfach nur, also als Dienst, reine Dienstleisterin gesehen werde, dann ist man halt hier falsch. Also es ist schon, basiert alles auf menschlicher Ebene.
Wie hast du das jetzt im Lockdown gemacht? Wie hast du dich da über Wasser gehalten?
Ja, ich habe also definitiv alles gestundet. Mein Vermieter hier ist mir entgegengekommen, dass ich halt die Miete aussetzen konnte und die bezahle ich jetzt nach und nach ab. Wir hatten ja das Glück im Friseurhandwerk, dass wir nicht so lange zumachen mussten. Also ich glaube, das waren 2,5 Monate und von dem her ging das gerade so. Dann habe ich auch ein paar Hilfen bekommen. Nicht viel, muss man sagen, aber ich habe auf jeden Fall dann so viel bekommen, dass ich dann halt auch noch die Miete bezahlen konnte. Ja, und für mein persönliches Leben musste ich alles einfach aussetzen. Also ich habe quasi meine Privatmiete gestundet, wo ich jetzt auch das Glück habe, dass ich die monatlich in Raten abzahle. Und war, also ich habe von 400 Euro im Monat gelebt und war halt, naja, man konnte ja auch nichts machen, ne? Weder essen gehen noch irgendwas. Aber ich habe alle Ausgaben, also erstmal war es ein guter Punkt, um alle unnötigen Ausgaben, die man sonst so hat, irgendwelche Vereine oder wo man irgendwo angemeldet war, das habe ich alles gekündigt. Und das ging dann halt ja auch in der Corona-Zeit, ne, dass da viele gesagt haben, alles klar, kündigen wir. Und ja, mein Freund, der hat mich dann ein bisschen durchgefüttert.
Ja.
Also der hatte halt einen festen Job und musste nicht in Kurzarbeit und so, weil der im Baugewerbe arbeitet. Und von dem her, also wir haben das ganz gut gewuppt. So, und man muss dann natürlich.
Aber war das eine krasse Umstellung für dich? Ich meine, 400 Euro ist nicht viel, ne? Klar, manche Menschen müssen das permanent, dann sieht man auch mal, wie das ist, mit so wenig Geld auskommen zu müssen. Aber das ist ja wahrscheinlich schon eine Umstellung für dich gewesen, oder?
Nein, weil ich komme auch aus solchen Verhältnissen. Also ich kenne beide Seiten. Ich kenne es, viel Geld zu haben und ich kenne es, super wenig Geld zu haben. Und ich bin mit 16 Jahren schon ausgezogen und habe mich immer selbst finanziert und hatte immer, neben meiner Erstausbildung war ja Fotografin und dann habe ich abends gekellnert und also ich kenne das einfach, vor dem Laden habe ich ja nur von Burlesque gelebt, also von dem Burlesque-Tanz und da läuft dann ein Monat super, super gut, dann hast du auf einmal so 3.000 Euro Gagen und Fotoshootings und Werbeaufträge und dann kommt in den nächsten Monat wieder so gar nichts. Also ich denke, die ganzen Künstlerberufe, ob das Musiker, Schauspieler, Moderatoren, ne, kenne ich natürlich viele, denen geht's ja genauso. Also man muss schon irgendwie dafür geboren sein, das auch auszuhalten. Und das ist mir ganz gut gelungen durch meine Vorarbeit oder Vorkenntnisse, Vorerfahrung. Und ich weiß halt immer so, es wird auch wieder nach oben gehen. So, nutze die Zeit der Ruhe, um für dich was zu tun, um runterzukommen, um gut, also einfach für dich Gutes zu tun, ne? Für dich da zu sein. Und es wird sowieso nachher wieder stressig und nach oben gehen. Und das Leben ist ja ständig ein Auf und Ab und ein Ebbe und Flut, sage ich immer.
Du hast gerade gesagt, du kennst das von früher, von zu Hause. Bist du zu Hause als Kind so groß geworden, dass wenig da war?
Ja, es war also nicht wenig, aber also doch, also ja, aber nicht permanent wenig. Also meine Mama war auch schon immer selbstständig. Wir sind in der damaligen DDR, bin ich aufgewachsen oder geboren. Ne? Aufgewachsen kann man ja nicht sagen.
Wo denn?
In Halle an der Saale. Und meine Mama war damals vom Leistungsturnen, also sie war Trainerin. Danach ist sie Grundschullehrerin geworden und dann hat sie aber gesagt, das will sie alles nicht, sie will ab in den Westen und hat eigentlich dann angefangen, dafür Geld zu verdienen, aber eben nicht im normalen Arbeitertum, sondern sie hat angefangen, kleine, für Kinder so T-Shirts, Röcke, Hosen zu nähen. Wir hatten eine Großtante, die hat damals in Amerika gelebt. Und die hat meiner Mutter dann immer Bettwäsche rübergeschickt, so mit Mickey Mouse, Donald Duck und so. Also alles, was du halt im Osten da nicht bekommen hast. Und daraus hat meine Mama halt Gold gemacht. Und zwar hat die eben diese Kinderklamotten genäht und hat sich dann immer sonntags auf den Markt gestellt, mit 50 Tüten so ungefähr hingeschleppt, so. Also jetzt mal übertrieben, überspitzt erzählt. Und dann hat die da ihre 2.000, 3.000 Ostmark gemacht am Wochenende. Das heißt, wir waren dann eben für DDR-Verhältnisse reich. Und dann sind wir im Westen, dann waren wir wieder arm. So weil da war die DDR-Mark wieder, ich weiß gar nicht mal, was der Wert war, 100 Ostmark waren 10 Westmark oder so, ne? Also es war dann halt wieder im Verhältnis wieder weniger. Und dann haben wir angefangen im Westen dann quasi aus, das weiß ich noch, aus mit der Kaffeemaschine Tütensuppe zu machen. Und also die Kaffeemaschine war unsere einzige Heizquelle erstmal, ne, bis dann meine Mama mit ihrem damaligen zweiten Mann auch sich wieder aufgebaut haben. Also ich kenne dieses Prinzip von der Phönix aus der Asche. Mhm. Immer dieses.
Also als ihr im Westen kamt, hattet ihr eine Kaffeemaschine.
Ja.
Und das war's.
Ja.
Also Küche?
Ja, es gab da eine Küche, aber ich glaube, der Herd war halt noch nicht drin, ne? Also es war so ein bisschen spartanisch alles noch. Und es kam dann so nach und nach. Man hat ja auch irgendwie Empfangsgeld bekommen. Ich war da ganz klein, ich war da 4 Jahre alt. Deswegen habe ich das alles nur so schemenhaft noch so ein bisschen in Erinnerung. Ich weiß noch, wie es war, wo wir dann die ersten Barbies, die ich dann hatte und Polly Pocket und Bravo, also gut, das kam dann alles erst später, aber so überhaupt mit solchen Dingen überhaupt mal in Berührung zu kommen, ne, was die westliche Kinderwelt zu bieten hatte. Ich weiß noch, wir sind dann das erste Mal in so ein riesen Kaufhaus und dann gab es die Kinderabteilung mit Spielsachen, also von hier bis nach Bagdad. Ich habe echt gedacht, es war unglaublich. Also ja, also an solche Sachen kann ich mich noch so ein bisschen erinnern, was das für Gefühle in mir ausgerufen hat, wie das war und so, ne?
Ja, ganz viele Wow-Effekte, ne?
Ja, 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 ja. Und das erste Mal auf dem Rummel und mit so einer über Kopf Achterbahn fahren, also das gab's ja irgendwie alles da schon. Es war jetzt nicht so krass wie heute, aber es war einfach alles schon da. Es war halt eben nicht die Schmeißbude hier und ein Kettenkarussell, ne? Es war halt wirklich
ja, schön.
Ein großer Dom, wie bei uns halt hier der Dom, ja.
Ja. Und wann bist du dann nach Hamburg gekommen?
Nach Hamburg bin ich vor 14 Jahren gekommen. Mit 20. Ich rechne immer nicht in 2000er, also das kannst du jetzt mal schnell ausrechnen.
Ich kann nicht rechnen, vergiss es. 2005? Ich kann gar nichts 2006. Rechnen, da bin ich raus.
Wo sind wir denn jetzt? 2021, ne? Gott.
Genau, das kann ich dir beantworten, das ist okay. Korrekt.
Genau, also vor 14 Jahren. Ja, zu meiner Ausbildung als Friseurin.
Ja, und vorher hast du dann mit deiner Mutter zusammengelebt oder wie lief das?
Nee, also jein, doch, ganz kurz noch. Also ich hatte, bevor ich nach Hamburg gekommen bin, mit 20, habe ich mit 16 meine Fotografenausbildung gemacht in Freiburg. Die ging dann bis 18 und dann habe ich 2 Jahre noch in der Gastro gearbeitet. Und da habe ich dann nochmal ich bin mit 16 ausgezogen. Bis 18 habe ich in einer WG gelebt, dann habe ich eine Hündin übernommen und da durfte ich dann in der WG nicht mehr bleiben. Da war auch noch ein anderer Hund, die haben sich nicht verstanden und meine Mama hat dann gesagt, komm, wir holen uns ein kleines Häuschen und machen uns nochmal, ja, also sie hat mir da einfach geholfen, ne, dass ich da nicht irgendwie, natürlich hätte sie mich nicht auf der Straße, also das.
Also zurück zu Mutti.
Ja, zurück zu Mutti, genau. Ich wollte nicht auf der Straße leben.
Komisch.
Genau.
Ja.
Genau, da haben wir uns das doch ganz schön gemacht, 2 Jahre lang. Und dann habe ich gedacht, so, jetzt muss ich doch nochmal überlegen, Kellnern möchte ich nicht mein ganzes Leben. Ich muss dazu sagen, dass ich mit der Fotografie, also das war schon mein Traumberuf. Es wurde aber alles digitalisiert. Ich habe witzigerweise auch mal bei Rieke Schulz damals ein Praktikum bei der Mopo gemacht, mhm, mit 17, weil meine Stiefschwester Mareike hier wohnt. Und also ich bin eigentlich mit 16 schon nach Hamburg gekommen und habe immer gesagt, ich möchte nach Hamburg kommen. So, und dann wollte ich erst Fotografin werden, berühmte Fotografin natürlich.
Klar.
Natürlich. Und ja, und Rieke hat mich dann mitgenommen auf die ganzen Jobs, die sie so hatte. Und dann habe ich aber gemerkt, das ist es nicht. Also ich möchte, wenn, dann so Plattencovers machen und alles, also so ein bisschen in der Musikszene mich dann tummeln. Und dann wurde aber alles digitalisiert und da habe ich gemerkt, das ist nicht meins. Also so vom Rechner sitzen und Bildbearbeitung und dieses Ganze, also nee, ich muss mit den Händen arbeiten, ich muss mit Menschen permanent arbeiten, ich muss kreativ sein, was man natürlich da auch kann, aber ich war da noch nicht so weit, um mich mit dem Digitalen auseinanderzusetzen. Ne? Und deswegen habe ich dann gekellnert und dann habe ich gesagt, so, jetzt muss ich überlegen, welches Handwerk. Ich habe immer so in Handwerk gedacht. Ich habe gar nicht so gedacht, ich könnte ja auch nach Hamburg und auf die Stage School oder so, ne, und Tanzen und Gesang ausbilden oder sowas. Sondern es war irgendwie immer so, ich war dann, hab da irgendwie nur ans Handwerk gedacht und da kam dann halt der Friseur.
Ja, was Reelles, ne?
Ja, genau. Das ist so, also das, ein bisschen ärgert mich das heute, ne? Dass ich so gar nicht so diesen Weitblick hatte zu denken. Also das kam für mich, der Gedanke kam überhaupt nicht, dass ich ja die Chance hätte, vielleicht hier auf so eine Musikerschule oder sowas zu gehen oder irgendwas, ne?
Naja, aber das machst du ja heute.
Ja, genau, Autodidakt, ja.
Ja, du bist ja nicht nur Friseurmeisterin, sondern auch Burlesque-Tänzerin.
Ja.
Seit wann machst du Burlesque?
Das auch ungefähr seit 14 Jahren, ja, seitdem ich hier bin. Also es kam dann ziemlich schnell alles zusammen und ja, genau.
Wie bist du darauf gekommen, das zu machen?
Ja, die Geschichte, die habe ich bestimmt schon 100 Mal erzählt in den ganzen Jahren.
Mach aber nichts, das erzähl nochmal.
Genau. ist auch eine schöne Geschichte, weil damals gab es das ja alles noch gar nicht. Es war ja null Publik und keiner wusste, was Burlesque ist. Alle mal, wie schreibt man das, was ist das? Also man konnte auch noch gar nicht so viel bei Wikipedia lesen. Also es war sehr noch sehr verschlossen. Und eine Freundin von mir, die hat damals gesagt, du, weil ich war ja schon in dieser Pin-Up-Szene, das war ich schon, seitdem ich so 16 bin und im Rockabilly, Psychobilly-Bereich, Punk-Rock-Bereich ist das alles so, also da hat man sich schon so aufgedresst, sage ich mal, und Tattoos und alles, das war damals halt, war ich...
Mit 16, Moment, ja. Jetzt müssen wir vom Burlesque nochmal weggehen.
Ah.
Es tut mir leid. Also, du siehst ja auch aus wie ein Gesamtkunstwerk, also deine ganze Tätowierung und deine rosanen, langen, wallenden Haare und mit Blumen im Haar und so weiter und so fort. Aber mit 16 hast du dich schon so zurechtgemacht?
Ja.
Hat Mami nichts dagegen gehabt?
Nee, ich war ja ausgezogen, also ich habe auch schon mit 14 angefangen. Vom Ding her, nur mit 16 kam halt die erste Tätowierung und ich habe auch, meine Mama hat mir auch dann hier eine Unterschrift gegeben für den Tätowierer, ne? Sie wusste nicht, dass es so riesig wird, das Tattoo.
Welches ist es denn?
Auf dem Rücken. Mhm. Also es war dann doch mein erstes Tattoo, was sehr, sehr groß geworden ist. Also ich meine, heute, im Gegensatz zu heute, ist das natürlich, ne, da ist, sage ich mal, fast jeder tätowiert. Damals war das natürlich schon, also man gehörte einfach einer gewissen Gruppierung zu, ob jetzt Punkrock oder Rockabilly, Psychobilly, ne? Genau, das waren so die Merkmale und ja.
Hat sie sich erschrocken, als du dann mit deinem riesen Rückentattoo nach Hause kamst und sie dachte, du lässt dir ein kleines Herz stechen oder so?
Ja, klar, ja. Aber sie ist da eigentlich recht tough, ne? Also sie sagt dann auch so, du musst deinen Weg gehen. Und ich habe ihr damals schon gesagt, Mama, pass mal auf, das wird alles noch kommen. Und später, wenn wir alt und schrumpelig sind, dann es wird normal sein. Es wird gesellschaftstauglich. Also das habe ich damals schon gesagt. Sie soll sich nicht verrückt machen. Und sie hat dann sogar selber schon überlegt, ob sie sich tätowieren lassen möchte. Und dann habe ich ihr aber davon abgeraten, weil ich gesagt habe, also sie wollte auch gleich was Großes. Und da ich gesagt, nee. Das tut so weh. Probier das erstmal aus, bevor du jetzt anfängst. Und nachher ist man so mittendrin und hat einfach keinen Bock mehr auf die Schmerzen. Ne?
Ja, es ist schlecht, so mittendrin aufhören.
Ja,
ist ganz schlecht.
Und vergiss es. Also sie, ja. Nee. M-m.
Dann gehen wir jetzt wieder zum Burlesque zurück. Also, wie bist du beim Burlesque gelandet?
Genau, also diese besagte Freundin, die hat eine Pin-Up-Veranstaltung hier im damaligen King Calavera veranstaltet. Das ist ja, glaube ich, so einigen vielleicht noch ein Begriff. Und da hat sie mich dann einfach darauf angesprochen, meinte, Mensch, ich brauche da eine Burlesque-Tänzerin und hättest du nicht Lust, das zu machen? Und ich, also ich, weil sie kannte mich ja so extrovertiert, ich tanze gern, ne? Bin ja auch schon als Pin-Up-Model so ein bisschen unterwegs gewesen für Zeitungen und so. Und dann habe ich gesagt, dann habe ich einfach ja gesagt, obwohl ich gar nicht wusste, was das ist. Sie hat nur irgendwas gesagt, ja, das ist so ein bisschen Varieté und so. Also es ist überhaupt nichts dabei. Ich so, okay. Ja, und dann habe ich mich so ein bisschen schlau gemacht, habe das natürlich recherchiert und bin dann natürlich da auch drauf gekommen, dass man sich dann eben auch entkleidet. Und da muss ich aber zu sagen, bei meinem ersten Auftritt habe ich das nicht gemacht. Also das war noch alles sehr, eigentlich so Varieté-lastig, ne? Das war sehr niedlich.
Hast du dich nicht getraut, oder wie?
Nee, ich weiß nicht. Ich habe da gar nicht, ich habe auch wieder darüber gar nicht so nachgedacht. Ich habe einfach mein Ding gemacht. Und es war ja dann noch nicht das absolute Burlesque, wie ich es heute mache, ne? Man kann da gar nicht sagen, nicht getraut. Ich habe da einfach gar nicht so dran gedacht. Ich habe ja angefangen mit der Recherche und man hat ja nicht so viel gefunden. Und deswegen war ich da mehr noch in diesem Varieté-Stil. So.
Einfach mal tanzen.
Genau, und das habe ich dann gemacht. Und dann stand ein Mädel im Publikum, die Golden Treasure, ist auch eine sehr bekannte Burlesque-Tänzerin. Und die hat mich danach angesprochen, ja, ob ich nicht mit ihr eine Gruppe machen möchte. Und sie hat da eh schon lange Bock drauf. Und die kannte sich da schon ein bisschen besser drin aus. Und dann haben wir angefangen, ja, halt Informationen und zu suchen und überhaupt uns Künstlernamen auszudenken und noch drei weitere Mädels dazu zu holen. Und dann gab es die Harbor Pearls und zeitgleich gab es ja in Berlin die Teaserettes. Und wir waren so die ersten, also es, am Anfang gab es immer irgendwie so Gruppen und danach haben sich erst so eigenständige Charaktere rausgebildet, dass man dann auch alleine, ne, wie Yves Champagne, Belladonna, Leo Lilly von früher, ich weiß gar nicht, ob die noch was macht. Und ja, also es gibt jetzt mittlerweile gar keine Gruppen mehr so richtig, sondern eben Einzelkünstlerinnen.
Ja.
Genau. Ja, das war so der Weg.
Aber dann beim zweiten Mal hast du dich ausgezogen, ja?
Beim zweiten Mal dann ja.
Aber ihr zieht euch ja auch nicht ganz aus. Burlesque ist ja eigentlich nicht, dass man am Ende wirklich alles sieht. Also es ist ja alles, was man dann zum Blankziehen wegnehmen müsste, ist ja noch da.
Ja, also da gibt es mittlerweile auch sehr viele oder neue Facetten. Ne? Es gibt das Neo-Burlesque, da wird alles weggezogen. Das ursprüngliche Burlesque allerdings sagt, ja, es ist, ich sage mal liebevoll, Burlesque ist die Großmutter des Striptease. Und ich selber perform auch so. Also ich mag das sehr, dass man nicht alles zeigt und dass das einfach noch so ein bisschen so ein Hauch von Magie und Fantasie dem Zuschauer überlassen wird. Ne? Und ja, aber es gibt mittlerweile, ich war auch in New York und da waren die auch total nackig am Ende. Und das ist so ein bisschen, kommt auf den Typ an und auf die Veranstaltung und was man damit irgendwie auch, also möchte man sehr polarisieren und ein bisschen, ja, die Leute auch schocken, dann gibt es da auch viele andere Sachen, die da passieren können. Und ich bin aber eher so, ich schock gerne mit meinem Aussehen, mit den Tattoos und mit dem Styling, sage ich mal. Weil die Leute dann erst mal denken, was ist das? Oder wie kann man sich nur so voll tätowieren? Oder diese, aber durch die Performance, die ist halt sehr weich, würde ich mal sagen. Also da hole ich sie eigentlich immer alle sehr ab und sagen, ah, wow, das hätten wir nicht gedacht, dass die sowas macht oder so.
Ne? Würdest du dich denn ganz ausziehen oder ist das für dich ausgeschlossen?
Das ist ausgeschlossen, ja. Obwohl ich mit FKK groß geworden bin und so.
Oh Gott, ich auch. Erinnere mich nicht daran. Es war furchtbar. Ja, ne? Ich war die Einzige im Badeanzug schon als kleines Mädchen.
Ah, ehrlich, ja? Ja. Nee, das, also, wir mussten da immer durch. Ne? Mein Opa war da knallhart. Also das gab's nicht.
Musstet ihr auch Ball spielen am Strand nackt?
Ja, ja, alles.
Oh, Mann. Ich finde, nackt am Strand liegen geht ja noch, aber wenn es dann irgendwie so
in wie
Volleyball oder so, oh nee, das will man doch einfach nicht, oder? Ich meine, das muss doch echt nicht sein.
Ja, ich bin da auch.
Aber nee, aber ja, jedem das seine. Also jeder, wie er mag, ich mache nicht mit. Hast du deiner Familie und Freunden und so das gleich ganz offen gesagt mit Burlesque, dass du das machst? Oder war das irgendwie schon so eine Scheu, okay, das ist ja jetzt schon mit Ausziehen verbunden und so, das erzähle ich jetzt erstmal nicht?
Nee, also ich muss auch sagen, also da habe ich nie Probleme gehabt, weil ich habe sowieso gemacht, was ich will. Also das war schon immer so. Ich bin halt eher so eine kleine Pipi Langstrumpf und habe da auch nicht drüber nachgedacht, ob das jetzt irgendwie schlimm wäre für jemanden in meiner Familie oder so, ne? Nö. Und meine Mutter, die unterstützt das ja eher. Also sie findet das super. Genau, also von dem her hatte ich da nie Probleme.
Auch sonst keine Vorurteile mit Ausziehen und Erotik und so in dem Business, irgendwie, dass irgendwer dir da mal dumm gekommen wäre?
Nee, also ganz ehrlich, entweder, das meine ich ja, ich ziehe die Leute einfach nicht in mein Leben. Vielleicht habe ich es auch nicht gehört oder gesehen, aber ich muss auch sagen, also meine Familie, dadurch, dass wir eben aus der ehemaligen DDR kommen, ne, die sind ja eben sehr freizügig, also die sind auch sexuell sehr offen, die reden am Tisch über Sex, also das ist alles so, Erotik ist da überhaupt kein Tabuthema. Es gibt, ich glaube, die krassesten, perversesten Witze kommen aus dem Osten. Also das ist wirklich easy, ne? Also da war ja Burlesque noch, das ist ja gar nichts so ungefähr. Die wollten ja eigentlich so, warst du schon im Dollhaus und hast du das und das? Also eher die Nummer, ne? So,
wo ist dann das doch. Hat dich dann überfordert.
Nee, ich fand das auch cool. Ich war tatsächlich damals mit gerade 18 waren wir im Dollhaus und hatten einen Tisch für uns sogar bestellt. Das fand ich mega. Also das ist irgendwie eine Faszination alles, ne? So Körper, Tanz, wenn jemand damit umgehen kann.
Ja.
Das hat mich irgendwie schon immer fasziniert. Deswegen war ja dann die Wahl, Burlesque zu machen. Das kam ja ein bisschen, das war ja quasi ein Zufall. Zufall heißt, es fällt dir zu. Und das kam wirklich so ungeplant. Also mit sowas habe ich ja gar nicht gerechnet. Und es hat sich einfach so schön verselbstständigt und toll entwickelt, dass ich darüber irgendwie auch nie nachgedacht habe, ob das jetzt irgendwie schlimm ist oder ob das jemanden aufstoßen könnte oder irgendwas, ne? Mhm. Ich wusste nur, das wird auch wieder etwas werden, was sich etablieren wird. So, also für mich, ich war immer mit am Anfang dabei, ne? Und das ist mir zum
Nachhinein. Trendsetterin, ne?
Ja, genau, das ist mir jetzt auch mit den rosa Haaren, ne? Das habe ich auch schon seit 8 Jahren. Und Trend ist es erst seit 3 oder 4.
Also, warum rosa?
Weil für mich rosa ist halt schon die Farbe der Liebe. Also nicht rot. Rot ist eher Leidenschaft. Rosa ist Liebe. Und ich brauchte auch mal eine Typveränderung von blond auf, was mache ich da? Und dann habe ich mir eine Probesträhne mal gemacht und meinte, ja, das ist cool, die Farbe sieht toll aus. Ist natürlich sehr aufwendig, ne, das immer so in Schuss zu halten. Aber ich sehe mich einfach so. So eine Glitzerfee, die Liebe verbreitet.
Ja, das ist sehr schön.
Tagsüber, abends kommt dann natürlich der Bam. Ne?
Ach so, na klar, total wandlungsfähig.
Belladonna hat viele Facetten, ja klar. Das Nachtschattengewächs, aber heißt natürlich auch die schöne Frau.
Ja, aber du bist ja nicht nur Belladonna. Wie heißt du eigentlich mit richtigem Namen?
Ja.
Ja, wie denn? Das sagst du jetzt nicht.
Ja, es wissen natürlich ein paar Menschen in meinem Umfeld und man kann sich ja nie komplett schützen, dass das nie an die Öffentlichkeit kommt. Deswegen sage ich immer, also ich in Interviews und für die Öffentlichkeit bleibt das eher geschützt, weil ich einfach auch schlechte Erfahrungen hatte. Ich hatte auch mal einen Stalker und das war alles nicht so schön und der wusste dann, wo ich wohne und ich möchte das halt einfach gerne raushalten sozusagen aus der Öffentlichkeit. Von dem her gebe ich immer Belladonna an. Steht auch in meinem Ausweis.
Ja, offiziell.
Ja. Ich möchte das einfach gerne, den letzten Teil meiner Persönlichkeit, der für mich ist und für meine Familie und wirklich für so ganz alte Leute, in Anführungszeichen, alte Freunde, wenn ich in meine Heimat fahre. Zum Beispiel bin ich halt nicht im Osten sozusagen groß geworden, sondern in Freiburg im Breisgau. Und dort kennen mich natürlich alle mit meinem Namen. Ja, so. Von dem her sage ich immer, naja gut, wenn es mal jemand weiß oder so, ist jetzt auch nicht so schlimm, aber ich möchte es nicht so in der Öffentlichkeit platt
dann
treten.
Dann schützen wir dich.
Dankeschön.
Dann bist du weiter, Bella. Bei deinen Shows als Burlesque-Tänzerin, da gibt es ja manchmal auch so waghalsige Show-Einlagen, ne? Du spielst dann mit Feuer rum oder machst da irgendwelche Akrobatik in der Luft oder so. Ist da irgendwann mal was passiert?
Ja, so Kleinigkeiten, ne?
Also kleine Verbrennungen oder so.
Ja, ja, natürlich, natürlich. Gerade am Anfang, wenn man damit so anfängt, in Kontakt zu kommen und dann hochgradigen Spiritus nimmt, anstatt irgendwie Fakir-Liquid und wie das alles heißt mittlerweile, ne? Also da ist schon Kostümteile abgebrannt, Wimpern abgebrannt. Das war auch mal lustig, wo ich gedacht habe, nach dem Auftritt, hä? Also erstmal hatte ich hier so Haarknüdel hochhängen, weil ich ja auch viel mit Haarteilen arbeite. Und das ist ja Plastik auch, also Kunsthaar. Und da hingen dann da so drei so eine abgekugelten Knöllchen in der Frisur. Da habe ich auch gedacht, hä? Und dann habe ich gedacht, du hast hier doch vorher Wimpern drauf gemacht. Wo sind die denn? Ne? Und dann waren die halt weg. Also solche Sachen, weil da gab es dann halt eine Stichflamme oder. Also es ist noch nie was wirklich Drastisches, Schlimmes passiert, dass irgendjemand verletzt war oder irgendwas kaputt gegangen ist, außer meine Sachen dann, aber jetzt nicht. Aber das waren so die ersten Male, ne? Also, wo man da so angefangen hat, sich da so ein bisschen auszuprobieren. Und mittlerweile läuft das alles schon sehr hochprofessionell ab.
Keine Verletzungen mehr.
Nee, auch so, dass man dann für Videodrehs oder so dann wirklich die Feuerwehr holt. Die checken alles. Also, das machen, verlangen auch die Veranstalter selber, ne? Oder die Vermieter von der Location dann. Und ja, dass man einfach hier eine feuerfeste Decke mit hat, wo man dann auch was löschen könnte und dann müssen Feuerlöscher auch dastehen. Also das ist alles mittlerweile sehr professionell ausgestattet und ausgebildet, aber damals war das nicht so, nee.
Wo trittst du dann so auf?
Ja, jetzt muss ich mich erstmal zurückerinnern, weil es ist ja auch schon eine Weile her, ne?
Also ja, ein Jahr oder so, bist du nicht aufgetreten.
Ja, ne? Genau, ein Jahr. Also das letzte Mal war bei Olivia Jones im Bunny Burlesque, das war letztes Jahr 2020. Und davor sind viele Sachen, also ob das jetzt bei der Verleihung der Goldenen Kamera war in Berlin oder auf einem Charity-Event von Peter Maffay oder auch bei Cosma Shiva Hagen, in, damals noch in ihrer Bar, oder auf Burlesque-Festivals weltweit, ob jetzt in London, New York, Berlin, dann war ich aber auch schon in Kroatien auf so einer High-Society-Insel gebucht, weil da so ein Burlesque-Club aufgemacht worden ist. Da war ich dann mehrere Wochen. Also dann hatte ich ja meine Band The Cinderellas damals. Da waren wir ja auch 40, haben wir 40 Shows hier im Grünspan gehabt. Also ich denke, ich bin schon sehr viel rumgekommen. Also
ja. Das war ja 2012, glaube ich. Da hast du die erste Burlesque-Show-Band weltweit gegründet.
Genau.
Ne? Gibt es euch eigentlich noch?
Also es gibt eine Volume 2, eine Version 2 aus der Phase, wo ich oder wo gar keine von uns mehr dabei ist, außer eben die Nathalie Tineo, die hat das dann übernommen. Und ich weiß aber da gar nicht, welche, ob es die noch gibt oder wie die jetzt überlebt haben über Corona oder ob doch wieder jeder so sein Ding macht. Und aber damals waren wir halt tatsächlich eine feste Kombo aus wirklichen Burlesque Künstlerin und eine Hauptsängerin, also Profisängerin, die Nathalie eben. Genau, das war dann auch mit Warner Music, richtig mit Plattenvertrag. Das war schon eine coole Nummer, ja.
Ja. Machst du weiterhin Musik?
Ja, also ich habe den Traum, Musikerin oder wirklich mit meiner eigenen Show, mit viel Tamtam, nicht aufgegeben. Bin immer noch dabei, also gerade jetzt wieder mit viel Elan und Power, mit einem eigenen Management, was ich seit Januar habe. Und ja, wir arbeiten einfach gerade wieder an Musik tatsächlich. Also es ist noch ein kreativer, längerer Prozess. Also wir fangen jetzt im Herbst, Winter, da sind jetzt die Verhandlungen sozusagen mit den Produzenten, fangen wir jetzt an, in die Produktion zu gehen. Also dass man dann auch wirklich mal was hört von mir. Es ist halt einfach ein kreativer Prozess immer noch. Welche Musikrichtung oder wie bauen wir einen neuen Sound, dass das nicht alles immer so, also ich habe nach der Cinderella-Zeit, das war ja sehr Pop-Vintage-lastig, danach habe ich auch Pop-Vintage gemacht, aber auch deutschsprachig. Da muss man aber sagen, ja, hat auch nicht so gezündet, war auch jetzt nicht ganz so das, in was ich mich so verliebt habe. Also wir hatten da ein paar, also schon auch Auftritte, man muss auch sagen, ich bin als Burlesque-Tänzerin unterwegs und habe meistens zwei Tänzerinnen dabei. Und wir machen auch immer eine schöne, eine kleinere Bühnenshow, aber eben, es ist schon mehr, als wenn ich immer nur alleine da bin, ne? Also ich möchte einfach gerne, ich arbeite gerne mit dem Team und möchte da gerne eine große Show drauf aufbauen. Und genau, und jetzt arbeiten wir halt an einem Musikstil, der so ein bisschen, also es soll, das Kriterium ist Mainstream-tauglich, modern, aber auch rockig. So, aber es soll nicht mehr groß mit Vintage-Sounds zu tun haben. Ne? Also wir wollen irgendwie was Neues kreieren. Und das ist so ein bisschen der Anspruch und da, ja, das dauert einfach.
Willst du das, weil du von der Musikrichtung weg willst oder weil du erfolgreicher sein willst? Weil wenn ich so höre, Mainstream-tauglich,
ja,
das hat ja dann einfach auch was mit Erfolg zu tun, ne?
Genau, also wir wollen auf jeden Fall größer denken, dass wir auch Konzerthallen füllen, mal gucken. Also ich denke jetzt mal so an, selbst wenn es jetzt Theater sind oder so, ne? Weil wenn das mit einer Show verbunden ist, aber ja, es soll auf jeden Fall erfolgreicher sein. Es ist ja immer so eine Frage, wie definiere ich Erfolg, ne? Also ich finde es auch schön, wenn so Szene-Bands, ne, die nur in einer Szene bekannt sind, dann freue ich mich ja auch für die. Für die ist ja auch schon, die sind ja auch schon erfolgreich, wenn die 500-Personen-Clubs füllen. Und wenn da die Leute gut drauf sind und so und wenn die dann eine Tour fahren, das ist ja auch ein toller Erfolg.
Klar, die erreichen einfach Menschen, ne?
Genau.
Ist ja völlig egal.
Und da freue ich mich, viele, das ist auch ein Erfolg. Aber für mich ist so, ich habe die Zeit nicht, 100 Shows im Jahr zu spielen, sondern ich möchte einfach große Bühnen füllen oder Theater, wo dann eben 1.000, 2.000 Leute reinpassen. Das, und ich denke, das ist schon eher erreichbar, wenn man doch Musik macht, die ein bisschen massentauglicher ist. Und ich habe da auch einfach Lust drauf. Also ich möchte mich, ich bin schon lange davon weg, dass es immer nur eine Szene irgendwie ansprechen muss. Also gerade auch in meinem Friseursalon hat mir das gezeigt. Früher war ich so, ich hatte nur Freunde, die so aussahen wie ich, die die politische Richtung verfolgt haben, ne? Also wo alles immer nur in meinem Leben oder in meinem kleinen Denken waren alle so wie ich. Und jetzt habe ich ja ganz unterschiedliche Menschen. So, und die möchte ich halt auch erreichen, ne? Dass man sagen kann, okay, es gefällt halt auch jemanden, der sonst eigentlich mehr Pop hört, aber es ist halt ein bisschen rockiger, oder es gefällt auch denen, die eigentlich mehr Rock hören, weißt du? Also
du willst die große Bühne auf jeden Fall.
Ja, ich möchte die große Bühne.
Das genau. Steht im Vordergrund, ja?
Absolut.
Ja, du.
Große Aura braucht viel Platz.
Ja, muss man ja auch dafür sein, um zu sagen, ja, ich kann mir auch vorstellen, vielleicht was zu machen, wo ich dann nicht so 1000-prozentig bei dem Song bin, aber der einfach gut ankommt.
Ja, aber Moment. Das ist jetzt die Krux. Also ich möchte 1000-prozentig bei dem Song sein.
Ist aber nicht ganz einfach, oder?
Nee, deswegen dauert es ja auch so lange. Aber ich habe jetzt schon gesagt, Leute, also wenn ich sage Leute, mein Team, ne, Management, Producer, vor allem Songwriter, ich so, lasst uns nicht, wir müssen das Rad nicht neu erfinden. Es soll jetzt keine Wissenschaft draus werden, ne? Also ich habe ja auch schon viel geschrieben mit denen, das sind ja 1000-prozentig meine Sachen. Es muss jetzt einfach nur ein bisschen in ein moderneres Gewand gebracht werden und wir schreiben auch noch an neuen Songs, weil ich halt sehr theatralisch schreibe. Also eher immer so mit Taschentuch nebendran und also so schon unterhaltsam, ne? Also, aber es ist schon eine Bühnenmusik. Also da ist ein Intro und ein Outro und ganz viel drinne und Streicher und hier. Und also es ist sehr theatralisch. Und wir arbeiten jetzt nochmal an Songs, die ein bisschen knackiger sind. Wo man sagt, gut, ich mach's Radio an oder stream ich bei Spotify und es catcht mich halt gleich. So, darum geht's gerade.
Bisschen leichter.
Leichter.
Leichtere,
genau.
Kost.
Leichtere Kost und auch vielleicht ein bisschen fröhlicher. Mhm. Bin ich ja auch. Aber die Sachen, die wir letztes Jahr geschrieben haben, die sind halt auch, ja, wie gesagt, sehr theatralisch.
Wie kommt's?
Bisschen morbide. Es gibt halt eben immer so Phasen, ne? Auch bei mir. Also es gibt eben die fröhlichen, hellen Phasen und es gibt die nachdenklichen Phasen. Und wenn man halt eher im Winter schreibt, dann ist bei mir auch eher so eine nachdenkliche, melancholische. Ich sage immer, ich habe so eine leichte, positive Melancholie auch drin in mir. Und die Phase, da haben wir halt viel geschrieben. Also waren die so, und ich habe auch viel verarbeitet. Ne? Und jetzt
Liebeskummer oder?
Liebeskummer, natürlich mit der Männerwelt abgerechnet. Also ich muss schon sagen, meine Musik ist schon eher eine Frauenmusik. So,
ja.
Also ich liebe die Männer, alles gut, also macht euch da keinen Kopf. Ich habe keinen Männerhass oder so, aber ich habe natürlich auch meine Erfahrungen. Ich habe jetzt eine ganz tolle Beziehung. Deswegen werden die Songs jetzt vielleicht auch ein bisschen fröhlicher und freundlicher. Aber es ist, ich habe das schon ein bisschen abgerechnet, doch, würde ich schon sagen, ja.
Ja, okay.
Das, ich freue mich da immer drauf, wenn ich das meinen Leuten vorspiele, meinen Mädels. Ja, ist geil, ist richtig geil.
Alle nur am Heulen.
Nee, heulen. Also ja, ich habe eine Ballade, die ist zum Heulen, aber ansonsten sind es eher so Rock. Also so ein bisschen, ich will jetzt auch nicht sagen so auf die Fresse, aber es ist so, es ist schon mit ein bisschen mehr Eiern, würde ich sagen. Und das macht halt Spaß, ne?
Immer Bella mit Eiern, ja?
Bella mit Eiern.
Ja,
Eierstücken.
hast ja deinen Partner jetzt schon zweimal erwähnt. Ist das eine frische Beziehung oder lebt ihr zusammen und schon länger? Oder wie ist
das? Nein, also frisch auf jeden Fall noch. Wir sind jetzt 1,5 Jahre zusammen. Und wir haben jetzt schon unseren Mietvertrag für ein Häuschen unterschrieben für Anfang nächsten Jahres. Mhm. Ja, soweit plane ich schon im Voraus.
Ja, du. Ist doch gut.
Ja, und da freuen wir uns schon sehr. Also das wird im Rande von Hamburg sein. Und genau, da, ja, also das wird alles schon, das ist jetzt, ja, das klingt nach fester Beziehung. Ne?
Irgendwie jetzt erstmal für den Moment schon.
Ja, ja.
Genau. Also bisschen Ruhe von St. Pauli. Brauchst du Ruhe von St. Pauli?
Ja, doch, doch. Also ich habe ja wirklich 4 Jahre hier gelebt und den Salon jetzt seit 5 Jahren schon. Also ich bin schon vor 3 Jahren hier weggezogen, weil einfach mir das dann doch, also immer nur St. Pauli ist mir halt auch irgendwann zu viel. Ne? Wenn du den Laden hier hast und dann noch hier direkt wohnst und tagsüber Halligalli und abends Halligalli hast, dann ist einfach irgendwann auch mal... Komm, man kommt ja gar nicht mehr zur Ruhe. Ich habe auch direkt über einer Bar gearbeitet, wo mein Schlafzimmer war direkt über dem Gastrobereich. Das heißt, im Endeffekt, wenn ich morgens um 8 aufgestanden bin und da unten war noch Party, dann das fühlte sich halt immer an, als ob die in meinem Schlafzimmer stehen, ne? So, die Leute.
Mhm. Ja, das kann man, wenn man sehr jung ist.
Irgendwann ja, und irgendwann, ich war ja sonst immer ein Nachtvogel, sage ich mal, wo ich den Laden noch nicht hatte, ne? Und da habe ich ja auch selber in der Gastro noch gearbeitet und viel Burlesque gemacht. Und 2-3 Mal die Woche habe ich mir einen Stuhl gemietet gehabt, um frisieren zu können. Aber ansonsten war ich immer nachts unterwegs, immer. Das heißt, ich habe tagsüber geschlafen und abends, wo ja Halligalli war, war ich halt auch wach. Aber wenn man tagsüber wach ist, weil man den Laden hat und abends dann schlafen will, dann ist es schwierig. Und dann habe ich nach einem Jahr gemerkt, nee, da muss ich doch mal eine andere Lösung für finden, genau.
Ja, aber den Laden auf jeden Fall auf St. Pauli halten.
Ja, erstmal. Aber da bin ich auch. Also ich bin immer jemand, für die nächsten Jahre jetzt auf jeden Fall, aber ich bin immer jemand, der sich entwickelt und weiß, dass es auch vielleicht da auch mal eine Veränderung geben wird.
Hm. Also, warum St. Pauli mit dem Laden? Warum ist der Stadtteil dir so wichtig?
Das hat sich auch wieder so ergeben, ne? Also erst hatte ich mit einer damaligen Freundin unten am Hafen was geplant. Die hatte dann aber gesagt, du, ich glaube, es ist doch besser, wenn du was alleine machst. Und dann habe ich erstmal geschluckt und dann, schon wieder so alleine. Ne? Aber dann habe ich gedacht, vielleicht hat sie auch recht. Und es war genauso. Also es war wieder so, ich sag wieder, weil ich damals das bei meiner Gruppe auch so hatte, bei meiner ersten Burlesque-Gruppe, The Harbor Pearls, die ich vorhin erwähnt hatte. Die haben auch mir irgendwann ans Herz gelegt, mich doch als Solokünstlerin zu etablieren, weil ich einfach, ich bin dann schon, wenn ich was mache, dann mache ich es zu 200%. Und ich bin dann auch sehr erfolgsorientiert. Ne? Ich mache das nicht so vor Just und Dollerei, so ein bisschen. Dafür habe ich dann halt andere Hobbys, so. Aber wenn ich was wirklich will und machen will, dann ist da schon auch so ein bisschen der, also ich komme aus dem Leistungsturn und habe für die Olympiade trainiert damals. Und daher, das
als
ist
Kind,
da,
oder wie?
Ja, und das ist da halt verankert. Ne? Also ich mache das dann auch zu 200%. Und das ist natürlich für Leute, die das nur so ein bisschen für Just for Fun machen, ist das anstrengend. Und das habe ich dann auch verstanden. Also ich habe es war da natürlich traurig, aber ich habe es verstanden und wir sind dann auch sehr freundschaftlich und in Liebe auseinander und freuen uns jedes Mal, wenn wir uns dann wieder treffen oder wenn man sich doch mal wieder sieht. Und dann war ich quasi Belladonna aus dieser Geschichte und habe mich als Solo-Künstlerin dann etabliert. Und heute bin ich ihr sehr dankbar dafür, ne? Also, dass damals die Golden Treasure das zu mir gesagt hat, kriege ich gerade Gänsehaut. Und so, dasselbe war jetzt mit meinem Laden halt wieder, ne? So, ich wollte mich eigentlich gern mit jemandem zusammentun und die hat aber gesagt, du, ich sehe, dass du da einfach sehr viel Visionen hast und es nicht bei einem kleinen Plätzchen hier bleiben wird, ne? Mhm. Und dann hat sie gesagt, komm, mach doch direkt was Eigenes auf. Und dann habe ich so einen halben Tag darüber sinniert und war traurig und dann habe ich gesagt, nee, sie hat recht. Vielleicht soll es soll ja immer alles schon auch so sein. Im Nachhinein merkt man immer, hey, hat voll seinen Sinn gehabt. Ne?
Möchtest du das gerne immer? Ist das so, dass du gerne eigentlich mit anderen zusammenarbeiten möchtest, aber dann auch siehst, boah, eigentlich bin ich aber so tough, dass die anderen wenig Platz bei mir haben dann, weil ich so ganz genau Vorstellungen habe?
Ja, das kann man so genauso. Du hast den Nagel auf den Kopf getroffen.
Ja,
also es ist so, aber es hat sich auch schon, was heißt verbessert, es gibt nicht schlecht oder nicht, es gibt nicht gut und schlecht. Ne? Es ist immer so, jeder für jeden passt es halt, wie es eben passt. Und ich habe schon, also ich liebe es, in der Gruppe zu arbeiten, weil ich kann mittlerweile sehr, sehr gut abgeben. Ich gebe am liebsten nur noch ab. Ich dirigiere sehr gern. Aber es ist natürlich schon so, dass ich halt immer Chef bin. Ne? Also ich habe auch gesagt, ich mache das halt nie wieder, dass ich in eine Gruppe reingehe, wo alle gleichberechtigt sind wir schon. Wir sind alle auf Augenhöhe. Ich bin ja auch eher die Mama dann. Die kriegen von mir Essen, Trinken. Ich frage immer, ist alles gut? Ich bin auch die, die die Koffer schleppt und so. Also es ist nicht so, dass ich dann da sitze mit dem Diva-Stab, ne? So, und meine kleinen Elfen da so laufen habe. Aber natürlich bin ich schon auch der Chef und die Hauptperson. Und das heißt, wenn irgendwie quasi ein Interview geführt wird oder irgendwie die Presse dann kommt zu einer Veranstaltung und wir sind da zu dritt oder zu fünft, dann ist ganz klar, dass ich mit denen spreche. So. Oder wenn kurz vorm Auftritt, wenn bei mir irgendwas klemmt oder so, dann wissen meine Mädels, wir müssen jetzt erstmal Bella helfen, weil die muss ja jetzt als erstes auf die Bühne. Ne? Also.
Naja, aber du hast die doch auch dazu gebucht sozusagen, ne?
Also, genau.
Das sind ja in dem Fall dann auch deine Angestellten.
Im Endeffekt ja. Also das ist auch für mich ganz wichtig. Ist auch hier im Laden habe ich ja auch jetzt wieder Gott sei Dank eine Angestellte, die Sarah, die wunderbare Perle, wo ich sehr, sehr glücklich drüber bin. Aber die weiß natürlich auch, sie hat hier viel Freiheiten, auch wie meine Tänzerinnen. Ne? Die werden von mir, wie gesagt, da gibt es dann kein Billo-Sekt oder irgendwas. Das ist alles sehr hochwertig und ich hege und pflege die, weil die sollen ja auch gerne für mich arbeiten. Aber klar bin ich halt die Chefin. So, und das muss ich aber auch nicht groß kommunizieren, das merkt man einfach. So, da habe ich halt dann doch die dominante Art von meiner Mama. Die hätte auch Domina werden können. Die muss ich immer besänftigen.
Oh, kannst du Mutti hier noch herholen? Vielleicht geht hier
die
noch
war
was.
Auch schon, die war auch schon, also nicht als Domina.
Nicht?
Nein. Aber die kommt öfter, wenn ich Events habe. Ich habe ja auch im Stand bei mir viele Events gemacht vorher, vor Corona. Oder wenn ich einen Videodreh habe oder irgendwas, die kommt immer angeflogen und hilft und unterstützt und ist dann immer Mama Bell. Und ist ganz süß. Also wir sind schön. So ein gutes Dreamteam dann, ne? Gleiche Energie.
Noch so eine.
Ja, so ein Marcel-Häschen.
Dann sind alle ganz aufgedreht. Oh Gott, noch so eine, nein.
Naja, wobei eigentlich geben wir denen immer Pfeffer, ne? Wir geben denen Pfeffer und dadurch, dass wir ja im Plan und strukturiert sind, wir sind ja nicht einfach irgendwie so Energie, die irgendwo rumbuselt, sondern wir haben halt echt einen Plan. Und das merkst du halt dann, weil dann alles läuft. So, pop, 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 wenn die Fragen haben, wo gibt's Wasser, wo gibt's dies, da kommen wir auch sofort, wir haben einfach einen Überblick.
Ja.
Das ist so das Tolle.
Was ist deine nächste Show, die jetzt geplant ist? Oder das nächste, was du jetzt angreifst? Ist da was ganz Konkretes schon?
Nein. Also ich hoffe, ich bin wirklich, also ich hoffe sehr, dass wir nächstes Jahr mit der Belladonna-Show auf die Bühne kommen. Wann das sein wird, wie und was, kann ich leider überhaupt nicht sagen, weil wir gerade da die Fühler ausstrecken, was so in welchen Häusern geht und mit wem man so zusammenarbeiten kann. Aber ich wünsche mir das sehr, dass Sommer, Herbst nächsten Jahres was stattfindet und natürlich die Release-Show hier in Hamburg stattfinden wird. Und ansonsten, was ich aber schon vielleicht so sagen kann, weil das jetzt in Planung ist, das hat aber mehr was mit mir als Burlesque-Tänzerin Belladonna zu tun, weil das von dem, was ich gerade erzählt habe, da geht es um meine Musik, um meine eigene Show und da werde ich selber, mal sehen, wahrscheinlich gar kein Burlesque mehr machen, sondern es ist wirklich ein Konzert mit Tänzerinnen und Walking Acts und. Also da wird auch ein bisschen was passieren. Aber dieses Jahr, wenn denn alles stattfinden wird, werden meine Mädels und ich auf dem Berlin Burlesque Festival in Berlin dieses Jahr im Oktober auftreten. Da habe ich jetzt schon, ich bin sehr gut mit der Veranstalterin bekannt, befreundet. Also ist auch eine ganz bekannte Burlesque-Tänzerin aus Berlin. Und der habe ich gleich in Corona-Zeiten nicht so getickert, wenn irgendwas sein sollte, wenn ihr irgendwas macht, ey, wir sind super gern dabei, weil es lächzt natürlich in uns. Ne?
Bist du so ausgehungert?
Ja, man ist ausgehungert. Ich will auch wieder raus und den Körper bewegen und irgendwie anders als eben nur Sport machen und Yoga und so ein bisschen tanzen, aber einfach wieder als auf die Bühne, ne? Weil das ist ja eine Essenz von mir.
Mhm. Und hier in Hamburg, kann man dich hier irgendwann demnächst sehen?
Leider kann ich dir da auch gar nichts sagen, weil einfach noch, jetzt im Moment fangen ja alle erst wieder an aufzumachen. Ne? Also ich denke schon, dass dann bis Ende des Jahres sicherlich hier und da noch was zusammenkommt. Aber ich habe ja auch eine wunderschöne Webseite, www.belle, www.la-donner.de.
Da kann man dann sehen, wenn du irgendwo hier auftrittst.
Ja, da veröffentliche ich dann die Daten und genau, es gibt natürlich noch Instagram und Facebook. Instagram bin ich sehr aktiv, kann man immer viel von mir sehen, auch von meinem privaten Leben. Poste ich doch öfter mal was und ja.
Kann man deinen Freund auch sehen, ja?
Ja, doch, doch. Ja. Den verlinke ich halt immer. Der hat immer zwar nicht so Lust, aufs Foto zu kommen, aber.
Also er steht nicht so gerne im Mittelpunkt.
Nee, er ist genau das Gegenteil von mir. Also ich sage immer so, wie kann so ein murmelndes Faultierchen auf so ein Duracell-Häschen gestoßen sein, ne? Also der ist wirklich ganz anders als ich. Aber das ist ganz gut. Er sagt halt selber, naja, wir bedingen uns beide, ne? Also er holt mich runter und ich gebe ihm halt einen Push. Und beide lassen sich auch drauf ein. Also es ist nicht so, dass ich dann immer sagen muss, jetzt komm, komm. So, also das würde mich ja auch echt nerven, sondern er sagt dann, ja, du hast ja recht, ja, ich mach schon und so. Also ist ganz, ganz interessant.
Ja, schön. Dann wünsche ich dir alles Gute für die Zukunft und hab lieben Dank für das Gespräch.
Danke dir, sehr gerne.
So, nun noch einmal Werbung in eigener Sache. Hamburg Freihaus, testen Sie die Mopo als digitale Zeitung. 5 Wochen für nur 5 €. Jetzt bestellen unter www.mopo.de/testen.